Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr über die Einladung nach Ulm. Ja, in Ulm war ich selber schon öfter, aber ganz oft so zu Besprechungen oder Bezirksversammlungen und solchen Dingen. Heute tatsächlich zum ersten Mal zum Predigen. Mein Schwiegervater, der war vielleicht vor 60 Jahren schon mal hier, der Erich Wetzler, oder öfter hier. Er war ja hier in Ulm Praktikant. Ja, bin verheiratet, habe 3 Kinder. Und habe im Pool ja in den letzten Jahren viel Gemeindeleitungsarbeit gemacht. An das konnte ich letztes Jahr ein kompetentes Viererteam abgeben. Und jetzt habe ich tatsächlich auch mal Zeit, so einen Dienst wie hier zu machen. Und das ist schön. Habe noch eine Sache mitgebracht. Ja, wenn wir heute gemeinsam zum Fischen gehen, dann brauchen wir auch das richtige Werkzeug dafür. Also die könnte man noch viel länger machen, aber da ist der Raum ein bisschen zu kurz dafür. Ihr passt halt so in den Vorderreihen ein bisschen auf, da ist ein Haken dran, dass da halt dann nichts passiert. Ja, ich würde gerne den Predigttext zusammen mit uns lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und das taten sie dann auch. Sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie die Fischer im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Ja, letztendlich ein schöner, toller Erlebnisbericht von vor 2000 Jahren, wo ganz viele, die meisten von uns bestimmt sagen: Ja doch, kenne ich schon. Aber was hat dieser Bericht so lange Zeit her mit uns heute, mit mir zu tun? Ich würde gern die Predigt zweiteilen, zuerst in dem ersten Teil, wo wir ein bisschen genauer auf den Text drauf schauen, und dann im zweiten Teil miteinander gemeinsam überlegen, was das mit uns heute zu tun hat. Der Text steht ja ziemlich am Anfang vom Lukas-Evangelium, so nach der Weihnachtsgeschichte, Jesus im Tempel, seine Versuchung und dann die ersten Wunder, die er tut, wie Wasser zu Wein verwandeln. In Kapitel 4 von Lukas Evangelium heißt's: Wer einen Kranken in der Familie hatte, brachte ihn zu Jesus und er heilte sie alle. Solche Wundertaten sprechen sich ganz, ganz schnell herum. Die haben eine riesengroße Anziehungskraft. Menschen wollen zu der Zeit diesen Jesus sehen und hören und auch erleben, was er tut. Und da kommt unsere Geschichte. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge drängte sich um sie und wollte das Wort Gottes hören. Letztendlich war es ein ganz normaler Alltag, Arbeitstag. Jesus hatte die vielen, die ihn hören wollten, nicht auf Sabbat in die Synagoge eingeladen, sondern war draußen im Alltag der Menschen unterwegs, an ihrem Arbeitsplatz, hier jetzt am Seeufer, der Fischer. Und er nutzte die Situation, dass viele gekommen waren, ganz geschickt aus. Er lässt sich mit dem Boot hinausfahren und spricht dann so zu den Menschen. Ob die Menschen letztendlich von der Predigt besonders angesprochen waren, das steht hier gar nicht. Es ist nichts Außergewöhnliches erwähnt. Aber dann kommt nach der Predigt das Eigentliche. Jesus hat nicht nur Worte, sondern lässt sichtbare Taten nach seiner Predigt folgen. Er bittet Simon, der ganz bestimmt müde und abgespannt war nach so einer vorausgegangenen Arbeitsnacht als Fischer, nochmal weiter rauszufahren und die Fischernetze nochmals auszuwerfen. Und das, nachdem sie gerade gereinigt und getrocknet waren. Ich glaube, das war eine ziemliche anstrengende Extraarbeit. Stellen wir das in der heutigen Zeit so vor. Wir beauftragen einen Maler, unser Haus zu weißeln. Und der Maler weißelt den ganzen Tag. Und am Feierabend macht er seine Rollen sauber, und das ist ja durchaus mühsam, so Pinsel und Rollen wirklich wieder sauber zu machen, dass sie nicht verkleben, und ist gerade fertig und will heimgehen. Und wenn dann der Auftraggeber sagt, oh, da wäre noch die Garagenwand, die sollte man natürlich auch mitmachen, sonst sieht es komisch aus, hier so weiß und da so dunkel, könnten Sie nicht bitte nochmal? Der wird sich auch denken, hätte der nicht vorher kommen können, jetzt habe ich wohlverdienten Feierabend. Ja, letztendlich eine Bitte gegen jede Erfahrung und begründete logische Fachkompetenz. Petrus hätte sagen können, lieber Mann, du hast keine Ahnung vom Fischen, ich habe jetzt meinen wohlverdienten Feierabend. Aber Simon, Petrus spricht, der spricht zwar seinen begründeten Zweifel ganz, ganz offen aus, aber er muss gemerkt haben, dass dieser Jesus anders ist als alle anderen. Er spricht ihn an mit Meister. Wir haben uns zwar die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, ja, will ich die Netze auswerfen. Petrus geht bei diesem besonderen Menschen ein echtes Wagnis ein. Er schenkt ihm, der von so großen Dingen redet, Vertrauen, das aber ganz bestimmt auch noch zweifelt. Letztendlich ist er ein Mensch wie du und wie ich. Es heißt, das taten sie dann auch, nochmals rausfahren, die Netze auswerfen. Und sein noch so junges, zaghaftes Vertrauen lässt Taten folgen. Und letztendlich kann nur so sich ein Anfangsglaube, den jeder am Anfang mal hat, bewähren und auch wachsen, indem er auf die Probe gestellt wird und indem er sich darauf einlässt. Und dann passiert's. Sie erleben das Wunder ihres bisherigen Lebens. Das war nicht nur groß oder mega, das war giga, das war gigantisch. Das war sowas von überdimensioniert, das war wirklich das Erlebnis ihres Lebens. Mit einem Fang, wo vorher keine Fische waren, zwei Boote zum Kentern voll, dass es kaum mehr möglich war, trotz aller Mann, die da waren, das zu bewältigen. Wer ist dieser Mann, von dem sie gehört hatten, dass er wohl schon mehrfach Wunder getan hat, der nun ein Wunder tut direkt vor ihren eigenen Augen, zum Greifen mit den eigenen Händen? Vor ihnen lag vielleicht das halbe Jahreseinkommen, ich weiß es nicht genau, eines Fischerjahres. Wer ist dieser Mann? Simon und alle anderen erkennen, dass dieser mehr ist als ein gewöhnlicher Mensch. Dieser hat Autorität über Fische, über Wasser und alle Dinge. Simon erkennt Jesus als die Wahrheit schlechthin und wirft sich vor dieser Autorität nieder mit den Worten, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus denkt gar nicht daran, fortzugehen, weil Petrus zu sündig wäre für ihn wäre. Ganz im Gegenteil. Jesus ist gekommen, um gerade Sünder wie dich und mich zu suchen und selig zu machen und zu gebrauchen. Und das tut er. Er nimmt ihm zuerst die Furcht, die man vor jemandem, der alles weiß, auch unsere meine dunkelsten Ecken haben könnte. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, und gibt ihm gleich im gleichen Atemzug einen neuen Lebensauftrag. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Was für ein Arbeitstag. Es war eine persönliche Begegnung mit dem Schöpfer selbst, der Vollmacht hat über die gesamte Schöpfung, der mich und dich auswendig kennt. Ganz vergleichbar mit unserer Jahreslosung von diesem Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht, der meine Schuld nicht anrechnet, sondern mich dennoch wertachtet und sogar beauftragt. Es heißt, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Das war lebensverändert. Das war radikal an der Wurzel angehend. Sie gingen nicht hin und verkauften den Fang ihres Lebens und hatten für etliche Zeit ausgesorgt. Sie verkauften auch nicht ihre Boote und machten sie noch zu Geld. Das war augenblicklich nicht mehr ihr Thema. Ihr Thema war nun, hier ist Gott selbst im Mensch gewordenen Jesus und der hat einen Auftrag für mich. Der Auftrag lautete, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Und wenn Jesus beauftragt, dann hat er auch die Verantwortung für den Rest außenrum. Nach der Verheißung, trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird euch alles andere zufallen. Ja, soweit zum Text selber. Und jetzt noch ein paar Nachbetrachtungen dazu. Als erstes, es waren nicht die Worte allein, die die letztendlichen Bekehrung der Jünger hier bewirkten, sondern letztendlich die sichtbare persönliche Wundertat von Jesus, die die Beteiligten sehen dürften. Da habe ich eine Frage dazu. Kann es sein, dass wir in unserer Zeit manchmal zu sehr allein aufs Wort achten und schwach geworden sind in der Tat? Jesus sagt ja, dass seine Jünger gar noch größere Wunder tun werden, wenn sie in seinem Namen geschehen. Wunderglaube allein ist dauerhaft nicht bestandsfähig. Er muss zu einem ausgereiften Glauben wachsen, der auch krisenfest ist. Aber bei Jesus waren Wort und Tat immer eine Einheit, wenn er Menschen von sich überzeugte. Und anfänglich waren tatsächlich ganz oft Wunder im Spiel. Trauen wir uns, traust du dich, im Namen Jesu zu beten und das Gebetete noch zweifelnden Menschen gegenüber aus- oder zuzusprechen, auf dass sie Jesu Wundertaten daran sehen können? Ich bin überzeugt, dass Jesus solche Wunder tut in seinem Namen. Ein Erlebnis, das ich mal hatte, ist schon etliche Jahre zurück, aber das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Ich war mit Freunden, wir hatten frisch den Führerschein unterwegs in Kroatien und mussten mit der Fähre übersetzen. Und wir mussten lange auf die Fähre warten und als dann die Fähre endlich für uns da war, stand unser Auto unten als allererstes in der Schlange und wir waren die Ersten, die auf die Fähre mussten. Dummerweise war genau in dem Augenblick nach der langen Wartezeit die Batterie ratzeleer. Wir hatten so viel Kühlschränke und so Zeug laufen. Ja, genau, Batterie leer, erste Auto, wir mussten das Auto auf die Fähre draufschieben. Und natürlich waren wir dann auch auf der Fähre, die allerersten, die am anderen Seite nach so 20, 30 Minuten Überfahrt wieder aus der Fähre raus mussten, weil alle anderen standen dann hinter uns und wenn wir da nicht rauskommen, dann kommt keiner raus und ich war der Fahrer. Und das war bescheuert, also drüben ging es auch noch der Berg hoch, also nicht so leicht da rauszuschieben und so. Und ich habe gedacht, oh, das, wie soll das gehen? Gott muss jetzt schenken, dass das Auto wieder anspringt, sonst haben wir wirklich ein großes Problem. Und ich habe gebetet. Es waren noch zwei Freunde dabei und mir war irgendwie so klar, ein sehr egoistisches Gebet. Natürlich, wenn das Auto läuft, dann habe ich es gut, dann habe ich kein Problem weniger. Aber innerlich habe ich gemerkt, das ist ein egoistisches Gebet, das ist kein Gebet in Jesu Namen. Hab gedacht, wenn ich das jetzt vor meinen Freunden aussprechen würde, Ich bete, dass das Auto anspringt und bin überzeugt, dass Jesus das tut. Dann wäre das ein Gebet zu seiner Ehre, weil er sich dran verherrlichen kann. Innerlich war mir das total klar. Ich habe 25 Minuten da gesessen und gewartet und habe mir schwer getan, das vor meinen Freunden auszusprechen. Gott hat es geschenkt, ich habe es gewagt, ich habe denen das gesagt, ich bete und das Auto wird nachher anspringen. Und tatsächlich, wir saßen zu dritt im Auto, habe gezittert, habe den Zündschlüssel rumgedreht und das Auto hat voll durchgezogen, wie wenn nie was gewesen wäre. Das Auto ist angesprungen, wir konnten den Berg hochfahren. Das meine ich mit in Jesu Namen beten und das anderen bekennen, dass wir ein Vertrauen haben, das trägt. Egoistisches Gebet, weiß ich nicht, ob das immer erhört werden kann, aber in seinem Namen will er es tun, das steht in seinem Wort. Trau dich das mal zu wagen, in Jesu Namen soll es dann auch geschehen. Ein zweites, kommen oder gehen. Jesus hat nicht darauf gewartet, dass die interessierte Menschenmenge in die Synagoge kommt, sondern er ging an den Arbeitsplatz zu ihnen, hier an den Anlegeplatz der Fischer. Kirchendistanzierte Menschen, ja, und in Anbetracht von nicht enden wollenden Kirchenskandalen, ja, muss man vielleicht schon gar nicht mehr von kirchendistanzierten Menschen sprechen, vielleicht schon fast von kirchenschockierten Menschen. Die kommen nicht mehr in die Kirche, allermeist nicht. Ganz im Gegenteil, sie machen einen möglichst großen Bogen drum. Und die Schuld der Kirche mit ihren vielen Skandalen sind solchen Menschen ein ganz willkommenes Alibi, dort auch nicht mehr hingehen zu wollen und zu müssen. Wo sind dann die Menschen heute? Kürzlich habe ich in einer Studie gelesen, dass die sogenannten Third Places für Menschen in unserer Zeit eine ganz große Bedeutung haben. Was sind Third Places? Größte Teil der Zeit verbringen wir im Beruf und in der Familie. Aber jeder Mensch hat noch solche dritten Plätze, solche Third Places, die er in dem verbleibenden Rest seiner Zeit sehr gerne aufsucht, in Freizeit und Hobby. Und das sehr gerne mit Gleichgesinnten oder mit der Familie. Beispiele ins Fitnessstudio gehen, auf eine Bergtour gehen, in die Kletter- oder Boulderhalle, in Sportverein, irgendwelche Kulturveranstaltungen, ins Kino, Café, Kneipe oder in Ulm vielleicht auch zum Basketball. Und da rentiert sich's ja gerade auch. Ja. Dort hinzufügen auch Internet, Spiele, Social Media, geht ganz, ganz viel Zeit drauf, wo Menschen heute sind. Sind wir als Christen dort vertreten, wo die Menschen und Familien heute gerne hingehen? Jesus war auch in der Synagoge, ja, aber er war viel mehr seiner Zeit unter den Menschen. Die Bibel betont an etlichen Stellen die Gehstruktur und nicht die Kommstruktur. Die Fresh X-Bewegung in Großbritannien hat dies erkannt und versucht, in einer vielversprechenden Erneuerungsbewegung die Kirche in Großbritannien, also nicht als kirchliche Institution, sondern als Bewegung von Menschen in der Kirche, die Kirche wieder in den Alltag der Menschen zu bringen. In Form von Kaffeekirchen, Sozialprojekten, Gottesdiensten oder Projekten in Kinos und solchen Dingen. Also unabhängig von dem Gebäude Kirche. Und die Betonung liegt dabei sehr stark auf Wort und vor allem auch auf die Tat. Wo können wir heute im Alltag Menschenfischer sein? Ja, Luther hat es mit Menschenfischer übersetzt. In der Hoffnung für alle steht vielleicht ein bisschen besser übersetzt, Menschen für mich gewinnen. In 2023 könnte man vielleicht nochmal anders übersetzen und von Influencer der Hoffnungs- und Rettungsbotschaft des Schöpfers sprechen. Letztendlich geht es ja nicht darum, Menschen zu fangen, sondern sie vielmehr für die Liebe Gottes zu gewinnen und zu begeistern. Und deshalb ist da nicht so eine gefährliche Angel mit so einem Angelhaken, sondern ich hänge da mal ein Herz dran. Das wird vielleicht dem Wesen des Menschenfischers sein viel gerechter. Liebe schenken und Hoffnung schenken, Rettung schenken. Letztendlich geht es darum, Menschen von der Liebe Gottes in Kontakt zu bringen, zu gewinnen und zu begeistern und so Leben zu retten. Wie das 2023 aussehen kann, hören wir nun an drei Praxisbeispielen hier aus der Gemeinde. Die Ruth Krämer wird uns was zu Internet und Social Media sagen, Hans-Joachim Dressler was zu seinem Arbeitsplatz und die Heike Eppler so zum Alltag.
Also ich mache viel mit dem Handy, genau, wo ich versuche, das ist toll, dass du die Liebe daran gehängt hast, genau, das würde gut passen. Also ich würde sagen, ich mach drei Sachen. Also erstens mal tue ich Leben teilen, also was ich erlebe und auch was ich mit Gott erlebe, schreibe ich im Status. Das ist das, was man so 24 Stunden sieht und dann nimmer. Das entspricht nicht jedem, also das fällt mir leicht, Leben zu teilen, aber das kann nicht jeder so. Deshalb, das muss jeder so machen, wie er es kann. Ich schreibe dann halt auch gern Danke Gott für oder irgendwie so. Also die Leute sehen, ich bin mit Gott in Verbindung, versuche mein Leben mit ihnen in Kontakt zu bringen. Und dann stelle ich auch manchmal in Status, wenn ich was Gutes gelesen habe oder wenn ich irgendwelche gute Worte in einem Buch gefunden habe oder so. Und ich habe so circa 100 Personen, die das angucken und auch einige nicht christliche Personen und manchmal schreibt dann eine Person zurück, wo ich denke, es wird doch gelesen von verschiedenen. Also ich staune manchmal, wer das liest und auch wer mich manchmal darauf anspricht, was ich gepostet habe. Und was ich dann auch noch mache, ist, es gibt ja wie so Karten oder so auf dem Handy, also dass man einen schönen Bibelspruch oder irgendein gutes Lied oder so. Und manchmal habe ich den Eindruck, Gott erinnert mich, ich soll die und die Person, soll ich das Lied schicken oder diesen Bibelvers oder so. Und dann schicke ich auch manchmal ganz speziell den christlichen Input einer Person. Und habe ich krasse Sachen schon erlebt, dass ich was geschickt habe und dann die Person sagt, genau das habe ich heute an dem Tag gebraucht. Also das finde ich sehr gute, einfache Möglichkeit, Leuten von Gottes Herz zu erzählen.
Ja, zum Thema Beruf möchte ich berichten. Manche von euch wissen ja, dass ich bei Nokia arbeite, am oberen Eselsberg. Nokia ja bekannt geworden durch die Handys, aber wir machen keine Handys mehr, sondern mobile Netze. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Sondern ich möchte einfach sagen, wir haben dort einen Gebetskreis. Der trifft sich einmal in der Woche. Und dort beten wir natürlich für das Firmengeschehen, Weltgeschehen auch, aber Firmengeschehen auch das Management. Und es kam dann die Idee auf, okay, das ist schön, dass wir da miteinander beten, aber wir sollten eigentlich unser Management das auch wissen lassen, dass wir das tun. Und dann war die Frage, welches Medium verwenden wir? Sollte einer anrufen? Schreibt man eine Mail? Chatnachricht? Und ja, wer macht das? Und dann war sehr schnell klar, Hans-Joachim, du bist der Ranghöchste, du gehörst ohnehin dem Leitungskreis, dem Erweiterungsleitungskreis an, du kennst die alle, mach du's. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen das per Mail, kann man sehr schön überlegen, was schreibt man, kann das auch nachlesen. Und dann haben ungefähr die Message so abgestimmt. Ich habe mich dann hingesetzt und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eine wichtige Mail schreibt, da überlegt man eine Weile. Ja, die Formulierungen, die Reihenfolge. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich gesagt habe, lieber Tommy, man spricht sich ja da, man kennt sich und man spricht sich ohnehin deinem Vornamen an. Englisch ist sowieso, gibt's nur du. Dass ich einfach gesagt habe, Tommy, du weißt, wir arbeiten sehr hart für unsere Projekte und das tun wir auch. Ja. Das ist ja wirklich ein hartes Business. Aber wir möchten, dass du weißt, dass es hier in Ulm eine Gruppe von Christen gibt, die an Jesus glauben. Und wir sind uns bewusst, dass allein dieses harte Arbeiten, dass das nicht alles ausmacht. Es gibt viele andere Faktoren. Du weißt es sehr genau. Die Märkte, die Kunden, die Wettbewerber. Und es gibt noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wir sind überzeugt, dass wir auch um den Segen bitten müssen. Und wenn Gott seinen Segen dazu gibt, dann kann das auch gelingen. Und dann ist ja die Frage, was wird die Reaktion sein? Ja, kommt da jetzt ein Shitstorm oder was? Das war nicht der Fall, ja, sondern im Gegenteil, relativ zeitnah, wenige Stunden später kam die Rückantwort mit einem dicken Dankeschön. Das hat ihn also sehr gefreut, weil ihm bewusst ist, das ist eine unendlich schwere Aufgabe. Schon viele Manager sind gekommen und mussten gehen. Und er war sehr dankbar für diese Fürbitte, die wir da für ihn leisten. Ich weiß auch von ihm selber, er hat eine schwere Kindheit und so weiter. Ich denke, dass ihn das da noch bewegt. Ich weiß nicht, wohin sich das entwickelt, aber ich denke, dass es wichtig war und generell wichtig ist hier, dass wir Stellung beziehen und uns auch bekennen zu unserem christlichen Glauben.
Ja, wie kann das heute aussehen, dass wir Menschen in unserer Nachbarschaft erreichen? Ich denke, da seid ihr genauso unterwegs wie ich auch. Und dennoch tut es auch manchmal gut, dass man sich darüber austauscht und sich wieder Mut macht. Ich denke, Gott will, dass wir zu unseren Mitmenschen gehen. Und ich habe einfach gemerkt, im Laufe der Zeit Leute einzuladen zu Großveranstaltungen, das ist out und es passiert nur noch ganz selten. Was unsere Mitmenschen brauchen, das merke ich einfach, ist, dass wir da sind, dass wir ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte haben und auch für ihre Sehnsüchte. Und dass wir da einfach nachfragen. Ich liebe es einfach, wenn ich in Gespräche mit Menschen in meiner Umgebung komme und die mir was anvertrauen, dass ich da immer noch so ein bisschen Nachbereitung mache. Also ich bin ein Fan von der Marburger Blättermissionskarten, weil ich finde, da gibt's ganz viele unterschiedliche Themen, die man einfach verbinden kann. Das sind die Leute, die jetzt gerade mega im Druck in der Arbeit sind. Da gibt's ein Traktat Alltagsheld und dann kann ich da irgendwas dranhängen. Oder Leute weinen ganz oft, weil sie viele Sorgen und Nöte haben. Und da gibt's so ein Päckchen, das heißt für Freudentränen und andere Tränen. Aber hinten drauf steht einfach eine super Botschaft. Und dann können wir einfach ins Gespräch kommen und sagen, du, da gibt's einen, der sieht deine Tränen, der sammelt sie sogar und der möchte hineinkommen. Und dann dürfen wir auch was von uns erzählen, weil das finde ich auch ganz wichtig, dass wir nicht so tun wie, ah ja, wir sind safe, wir haben alles im Griff, sondern dass wir einfach auch sagen, du, ich kenne das, ja, und ich darf Gott so und so erleben. Und ich finde, da bietet sich der Alltag so arg an, ob jetzt unsere Nachbarn vom Urlaub zurückkommen und ich ihnen einfach eine schöne MBM-Karte hinstelle und einen Hefezopf und eine Marmelade oder der Nachbarin, wo jetzt gerade der Hund gestorben ist und ich da einfach auch, weil sie drüber in Trauer ist, einfach ein Päckchen schenken kann oder ein paar Blumen. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir nachfragen. Wenn wir sie das nächste Mal sehen, dass wir einfach sagen, du, wie geht's dir? Ja, ich muss immer wieder an dich denken und ich bete auch dafür. Oder dass ich auch je nachdem auch manchmal anbiete, darf ich mit dir beten für das Problem? Und da merke ich auch, dass echt eine Bereitschaft da ist. Und ja, so denke ich einfach, dass Gott uns da auch offene Augen schenkt. Und manchmal denkt man ja auch, hups, was sage ich jetzt? Und da ist mir auch wichtig, dass Gott uns auch in seinem Wort zuspricht. Da gibt's Verheißung, dass er sagt, du, ich werde mit deinem Mund sein und ich werde dir die Worte in den Mund hineinlegen. Oder dass ich denke, Herr, was kann ich derjenigen jetzt mitgeben, die eine schwere Zeit schon hinter sich hat, jetzt Krebs hat, in die Reha geht und Gott schenkt mir plötzlich einen Buchtitel, ja? Und die Frau kommt jetzt zum Kaffee trinken. Das, klar erleben wir das nicht so häufig, aber das sind trotzdem Sachen, wo ich denke, da dürfen wir uns einfach freuen, wie wir Menschen in ihrem persönlichen Umfeld begegnen können und sie auch erreichen. Und Gott gibt uns auch den Auftrag. Er sagt, du, ich habe mein Geist ruht auf dir. Ich habe dich gesalbt und du sollst hingehen, ja, zu denen, die eben bedrängt sind, die in der Finsternis sitzen, die einfach Not haben. Und da gibt's so ganz unterschiedliche Dinge, die wir einfach sehen dürfen mit Gottes Augen und ihn auch bitten dürfen. Du, zeig mir, wie ich jetzt konkret der Frau in der Kasse, in der Rewe eine Freude machen darf, deren Vater gerade gestorben ist. Und Gott tut es. Und wie gesagt, also ich bin einfach ein Fan von Karten und Geschenkle, ob's Blumen, Schleck, Taschentücher ist und dieses, ich bleib dran. Und der Oswald Chambers hat auch gesagt, und das finde ich wichtig mit dem Thema, wie erreiche ich Menschen in meiner Nachbarschaft, dass wir das im Gebet vorbereiten und aber auch nachbereiten, dass wir einfach diese Leute immer wieder vor den Thron der Gnade und Barmherzigkeit bringen und ihnen nachgehen, sie nicht alleine lassen, und das tut ihnen gut. Und ich freue mich auch ganz arg, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagst, dass wir auch im Pfuhl ab Oktober eine gute Möglichkeit haben, da wird ein christliches Begegnungscafé entstehen, wo einfach Menschen von außen kommen, wo unser Herz dafür schlägt, sie mit Gott in Beziehung zu bringen. Ja.
Nee, ich habe jetzt gerade gedacht, es passt. Du hast die Marburger Medien angesprochen. Die gebrauche ich auch öfters. Ich mache ja Besuchsdienst im Krankenhaus. Es war die ganze Lockdown-Zeit ausgesetzt. Und jetzt seit 3 Mal darf man wieder die Leute im Krankenhaus besuchen. Ich gehe da oben in die Uniklinik, in die innere Medizin, auf eine Station. Zum 3. Mal habe ich es jetzt gemacht, und jetzt an dem letzten Mittwochnachmittag muss ich sagen, man denkt immer, die Leute, die, ja klar, die, unsere Erfahrung, die Leute wollen vom Glauben nichts wissen, sie sind gleichgültig. Das war natürlich eine besondere Situation. Ich habe bei allen Zimmern, wo ich reinging, eine Offenheit, eine große Offenheit gemerkt. Keiner hat mich abgelehnt, oder? Weil es mal vor, da war es auch anders, gell? Da bin ich so einer reingekommen, bei mir brauchen Sie gar nichts sagen, von mir will ich gar nichts vom Glauben wissen. Ich bin in der Klosterschule gegangen, die Schwestern, alles, da bin ich rückwärts für den ausgeflogen fast. Aber jetzt an diesem letzten Mittwoch, ich muss sagen, die Leute waren, sind alle krank, gell? Sie waren sehr, ja, sehr offen. Bei manchen konnte man mehr sagen, bei manchen weniger. Alle haben sich gefreut, dass man gekommen ist, dass man sich Zeit nimmt für sie. Und da gibt es natürlich sehr schwere Fälle, die einem selber auch herausfordern. Meistens waren es Ältere mit Herzkrankheiten. Jeder war dankbar, dass sie ihm was gegeben haben. Und ein Fall, es gibt natürlich auch junge Leute, die da oben liegen. Eine junge Frau, die hat nach der Geburt ihres ersten Kindes einen Herzstillstand erlebt. Das hat mich selber sehr bewegt. Sie ist schon lange im Krankenhaus, immer wieder. Sie war sehr dankbar. Ich konnte ihr, wir haben billige Worte. Meine Worte sind billig. Aber nein, ich will ja Jesu Worte weitergeben. Das ist mein Anliegen. Da konnte ich ja Geschichte vorlesen. Ich habe auch irgendwann schon Blätter, die wusste ich auch nicht genau, versteht, dass das, wo Gott jemanden geheilt hat, das habe ich ihr einfach vorgelesen. Man kann auch nur beten. Ich möchte euch auch bitten, dass ihr auch betet. Wir müssen einfach hingehen. Das ist richtig. Wir müssen hingehen, uns einbringen in die Gesellschaft, wo es, wie du auch sagst, gerade eben, das finde ich wichtig. Und da erlebst du immer wieder auch das andere, gell? Die Leute sind nicht alle ablehnend, stimmt nicht. Das wollte ich bloß noch sagen. Danke.
Ja, herzlichen Dank euch vier. Das Letzte hat jetzt auch sehr gut dazu gepasst, was wir gestern Abend als einen Impuls gehört haben, dass so in den letzten 15, 20 Jahren oft auch Ablehnung da war oder dass es belächelt worden ist, wenn man was vom Evangelium von Jesus erzählt hat. Aber dass heute die Nöte in unserer Zeit und auch persönliche Nöte so groß sind, dass eine große Offenheit da ist, wenn es irgendwo ein Hilfsangebot, einen Anker gibt. Und unser Jesus hat tatsächlich Hilfe und die Leute sind offen dafür. Da hat sich wirklich was verändert. Ich möchte abschließen. Unser Schöpfer tut Wunder in seinem Namen auch heute noch. Ich stelle mal die Behauptung auf, insbesondere auch, wenn es um Erstkontakte zu Zweiflern oder Distanzierten geht. So hat es Jesus auch gemacht. Hast du in diesem Zusammenhang schon mal ausprobiert und Jesu beim Wort genommen? Ein echtes Glaubenswagnis, wo Jesus belohnen möchte. Ihr könnt darüber ja gern mal auch im Hauskreis oder in anderer Runde nochmal diskutieren und es dann auch miteinander ausprobieren und Erfahrungen gegenseitig berichten. Und dann noch die Frage, wohin bin ich heute oder vielleicht auch morgen am Montag von Jesus berufen und gesandt? Ganz bewusst sich morgens die Frage stellen, wo kann mich Jesus heute gebrauchen? Ich möchte offen dafür sein. Und wenn dann die Situation da ist, dann ist er dabei. Und noch weiter gefasst, wohin können und sollen wir als Gemeinde gehen? In Wort und in Tat. Dass wir nicht nur beim Wort aufhören, sondern auch tätig werden. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Ja, danke, Herr Jesus, dass es aufgeschrieben ist, was vor 2000 Jahren passiert ist, als du auf der Erde warst. Du, der Schöpfer, bist selber gekommen und hast dich und deine Macht uns Menschen gezeigt. Und deine Kraft und Macht ist heute nicht weniger. Wir sind berufen, an deiner Stadt von dir zu erzählen und Menschen auf dich hinzuweisen. Gib uns den Glauben und den Mut und die Kreativität dazu. Lass uns mutig auf deine Kraft hinweisen und sie Menschen zusprechen. Lass uns Influencer sein, die anstecken, auf dass auch in 2023 Menschen wieder in Beziehung zu dir, dem Schöpfer und Retter, kommen. Danke, dass du unsere Schuld nicht anrechnest, sondern gerne vergibst und trotzdem etwas mit uns, mit mir Sündern, anfangen kannst und willst. Du bist der Weg und der Gewinn auch in unserem Leben. Lass auch uns dir nicht ausweichen, sondern konsequent nachfolgen. In deinem Namen. Amen.